Ich freue mich so sehr, heute das Gespräch mit Manuel Weber zu führen. Er ist seit 2012 leidenschaftlicher Coach für den Aufbau von Selbstvertrauen. Er ist ein Profi in der Begeisterungsfähigkeit, in der Vermittlung von Begeisterungsfähigkeit. Und ich bin so gespannt, was wir in diesem Gespräch alles erfahren und was wir mitnehmen können, damit wir unseren Kindern helfen können, selbst begeisterungsfähig zu werden. Manuel hat mit seinen Gesprächen bereits über 11.000 Menschen inspiriert. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Überzeugungskraft und mit seiner Leichtigkeit uns erzählen kann, wie er das Selbstvertrauen in seinen Gesprächen vermittelt und ja, was er uns jetzt hier mitgeben kann. Manuel, was bedeutet für dich Selbstvertrauen? Können wir da mal beginnen?
Gerne. Herzlich willkommen. Auch vielen Dank für die Einladung erstmal, dass ich dabei sein darf. Ja, was heißt Selbstvertrauen? Kurz gesagt, sich selbst vertrauen. Also, das ist einfach diese ganz einfache Übersetzung, sich selbst vertrauen. Aber da ist auch das Schwierige. Denn häufig ist es leider so, dass wir denken, oh, Selbstvertrauen aufbauen, das ist ja ganz kompliziert. Aber ein Credo von mir ist letztendlich, die komplizierten Dinge sind recht einfach. Aber das Einfache ist recht kompliziert, weil Selbstvertrauen aufbauen ist recht einfach. Wir müssen uns selbst vertrauen, dass dem uns unserer eigenen Person, unserer eigenen Expertise. Aber da ist wieder das Problem, und das macht es halt kompliziert, weil dann kommt irgendwann unser Denken dazwischen. Und dann wird es schwierig. Und Selbstvertrauen, ich mache das daran fest, jeder kann etwas. Jeder kann etwas besonders gut, jeder hat eine wertvolle Geschichte. Ja, nur wir werden eben im Endeffekt dazu gemacht, in unserer Schulzeit, Eltern, Medien, Politik, Gesellschaft, Bekannte, wir werden von morgens bis abends darauf konditioniert, nicht an uns zu glauben. Das sind solche einfachen Beispiele, dass man in der Schule gesagt bekommt, so ein einfacher Satz, was möchtest du mal werden? So ein einfacher Satz reicht schon aus, um uns unterbewusst zu vermitteln, hey, wir müssen erst was werden, wir sind jetzt noch nichts wert, wir müssen erst was werden. Und das sind halt ganz, ganz viele Beispiele, die die Erwachsenen gar nicht böse meinen, weil die selber ja gar nicht wissen, was das bedeutet und sich Gedanken darüber machen. Aber solche Sätze signalisieren uns im Endeffekt, hey, du bist jetzt aktuell nichts wert. Und statistisch gesehen bekommen wir in unserem bis zum 20. Lebensjahr 17 Mal ein Nein, das heißt 17 Mal Ablehnung und einmal ein Ja, einmal Zustimmung. Ja, und Selbstvertrauen bedeutet einfach wieder von außen, das heißt von, dass man danach sucht, hey, was sagen die anderen über mich, was können die anderen denken, darauf sich zu fokussieren, was denke ich über mich. So als kleine Einleitung.
Und was beeinflusst das Selbstvertrauen nun positiv?
Was ist das Selbstvertrauen? Wenn man erkennt, das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn man erkennt, da zwei Punkte möchte ich dann nennen. Auf der einen Seite, hey, ich habe eine wertvolle Geschichte, ich kann etwas besonders gut. Weil mit seiner Geschichte kann man Menschen Tipps geben. Weil jeder Mensch erlebt Dinge, wo man jemandem helfen kann, der in der gleichen Situation ist, jemandem helfen kann und sagen kann, hey, versuch das doch mal so. Ich habe das auch erlebt, ich habe das so gelöst, versuch das mal so. Das heißt, das ist schon mal sehr wertvoll. Und auf der anderen Seite, der wichtigste Tipp ist, zu erkennen, hey, Selbstzweifel, Ängste, negative Gedanken, Hemmungen, das sind alles nur Gedanken, das entsteht in unserem Kopf, das ist nichts Reales. Das sind so die beiden wichtigsten Punkte. Zu erkennen, hey, wie gut man wirklich ist. Und auf der anderen Seite zu erkennen, der Rest sind nur Gedanken und Gedanken kann man jederzeit verändern.
Und wenn du jetzt mit deinem Kind sprichst und die stärken möchtest, aber auch helfen möchtest, dass es zurechtkommt mit den Schwächen, die es hat, wie würdest du da vorgehen?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Die Frage ist halt, geht man so stark auf die Schwächen ein? Aber warum das schlechte Vorhalten? Ich finde es interessanter, wenn man schaut, hey, für was interessiert sich die Person? Weil es geht ja gar nicht darum, zu gucken, hey, was kannst du besonders gut, weil das eine schwere Frage ist, weil man sich ja selten damit beschäftigt, hey, was kann ich besonders gut, sondern eher zu schauen, was interessiert mich besonders? Welche Bereiche interessieren mich besonders? Weil das ist ja unsere innere Begeisterung. Wir machen ja bestimmte Dinge, zum Beispiel unsere Hobbys, das fällt uns ja nicht als Arbeit auf. Das heißt, wir stehen morgens auf, ein Kind braucht ja nicht sagen, hey, Achtung, musst du anfangen zu spielen. Das Kind steht auf, gibt bis abends, wenn es dunkel wird, Vollgas und geht dann schlafen. Das heißt, einfach zu schauen, was begeistert ein Kind und dem Kind zu sagen, hey, geh dadurch tiefer rein und das Kind dabei zu unterstützen, in die Begeisterung reinzugehen. Weil dann brauchst du gar nicht dich drüber unterhalten, hey, du findest Pferde okay, aber du magst keine Spinnen. Lass uns doch mal darüber unterhalten, wie du deine Spinnenphobie löst. Das macht ja wenig Sinn. Weil klar, langfristig kann man mal überlegen, über Ängste zu sprechen, aber es macht ja in dem Moment keinen Sinn. Es macht ja viel mehr Sinn, dann zu gucken, hey, deine Begeisterung ist es zu reiten, dich mit Pferden zu beschäftigen. Ja, dann schauen wir doch mal, wie du das für dich weiter ausbauen kannst. Ja, weil dieses Funkeln in den Augen, diese Flamme in den Augen, die sollte man nicht löschen, indem man über negative Dinge spricht, sondern man sollte diese Flamme zu einem Feuer machen. Ja.
Ich liebe das Funkeln in Kinderaugen. Es gibt nichts Schöneres. Und du sagst, dass wir wirklich dort auch verharren sollen, wo das Kind gut ist, wo es stark ist, wo es Begeisterungsfähigkeit zeigen kann und dass das andere, so verstehe ich das, dann einfacher kommt, also dort, wo das Kind auch Schwächen spürt. Aber jetzt, wenn ich an die Schule denke und vielleicht ein Kind, das wirklich Schwierigkeiten hat in Mathematik oder in sonst einem Fach, wie du als Begeisterungs-, als Profi, der Leute und Menschen begeistern kann, was für Werkzeug und Mittel findest du, um so ein Kind, ja, das auch schmackhafter zu machen? Einfach Fächer, die es nicht gerne mag.
Ja, okay. Das ist so ein kleiner Trigger bei mir, weil ich nicht viel davon, von diesem System Schule halte, so wie es vermittelt wird. Weil ich glaube, da gehört auch eine Revolution mal hinter. Einfach mal zu überdenken, macht es so viel Sinn, über Mathe zu sprechen oder eher kreative Fächer aufzunehmen. Das heißt, zwei Dinge möchte ich da auch wieder sagen. Der erste Punkt ist ja für die Eltern interessant, einfach mal auch als Elternteil zu hinterfragen, hey, ist Mathe wirklich so, oder wir nehmen mal Mathe, kannst du jedes Fach nehmen, was du möchtest, ist das Fach jetzt so entscheidend? Braucht man das wirklich für das Leben oder denken wir nur, wir brauchen das für das Leben? Ja, und dann vielleicht alternativ zu gucken, hey, das Kind hat Begeisterung an künstlerischen Dingen, wofür braucht es dann Mathe? Das Kind dann da zu stärken, hey, schau doch mal, dass du das Künstlerische weiter aufbaust, weil das ist doch das, was du in deinem Leben dann irgendwie aus Leidenschaft machst. Ja, weil wir als Erwachsene denkt man ja, hey, das Kind soll in der Schule gute Noten haben, damit es einen gescheiten Job bekommt. Aber das ist ja wieder der Erwachsenenansatz, weil wir denken, das muss so sein. Aber es muss ja gar nicht so sein, weil wenn das Kind künstlerisch begabt ist, setzt es sich ja nicht irgendwo ins Büro und rechnet die Akten von A bis K durch. Sondern das Kind zu stärken darin, künstlerische Dinge weiterzuführen. Das ist der erste Gedankengang. Okay? Einfach mal auch zu hinterfragen, macht es so viel Sinn, jetzt in Mathe so stark reinzugehen oder das Kind eher dabei zu unterstützen, ihre Leidenschaft weiter auszuführen. Aber auf der anderen Seite, klar, ich finde es auch wichtig, Mathe zu lernen, solche Dinge zu lernen, auch Deutsch, Sprachen und so weiter. Da kann man Folgendes machen, indem man einfach die Leidenschaft des Kindes damit verknüpft, dass es Mathematik zum Beispiel braucht, um ihre Träume zu erfüllen. Und wenn ein Kind fragt, hey, was möchtest du mal werden? Künstlerin zum Beispiel, wenn wir bei Kunst bleiben, beim Kreativen. Ich möchte mal Künstlerin werden. Wenn man dann als Elternteil sagt, hey, cool, das freut mich. Man merkt auch, du bist künstlerisch begabt, es macht dir Spaß. Aber als Künstlerin, als Künstlerin ist es wichtig, heutzutage auch irgendwo ein Studium anzufangen. Und als Künstlerin ist es wichtig für ein Studium, du musst dann zum Beispiel auch, du musst irgendein Beispiel nennen, Farben berechnen oder die richtige Entfernung berechnen, keine Ahnung. Ja? Aber einfach das Hobby, die Leidenschaft des Kindes mit dem Fach zu verknüpfen, um dem Kind einfach zu suggerieren, hey, wenn ich Künstlerin werden will, muss ich auch Mathematik können, weil sonst kann ich keine Künstlerin werden. Ja? Und das sind halt Dinge, die halt in der Praxis funktionieren.
Mhm. Ja. Finde ich zwei unglaublich wichtige Punkte. Ich bin so froh, dass du sie so ansprichst, dass dass Eltern wirklich auch verstehen, wie gut sie die Kinder unterstützen können und sie stark machen können, ja, und die Träume über Träume sprechen können, dass die auch verwirklicht werden. Was aber, wenn ich das schaffe zu Hause, ich verstehe es, ich spreche mit meinem Kind auf diese Art, aber außerhalb des Hauses hört das Kind ganz andere Dinge. Also in der Schule, vielleicht von der Lehrperson oder von anderen Kindern. Und viel vom Selbstvertrauen, vom Selbstwert wird da genommen. Und ich verliere meinen Einfluss oder den Einfluss, ich gebe mir so Mühe als Mutter oder als Vater. Und dann habe ich das Gefühl, es trägt nicht genug Früchte, weil es halt außerhalb des Hauses wie verschwindet. Ist,
ja. Sehr schwierig. Wenn man aber ich bin der Überzeugung, wenn man selber 100% gibt, mehr kann man nicht geben, aber man kann immer hinterfragen, hey, gebe ich 100%? Das ist vielleicht der wichtigste Punkt dahinter. Weil wir ganz oft unbewusst auch genau das Gegenteil tun. Das heißt, wir wollen dem Kind was Gutes tun, tun aber unterbewusst durch eine Frage, durch eine Körperhaltung, durch eine Gestik dem Kind genau das Gegenteil signalisieren, genau das Gegenteil. Und ich glaube, dass man sich einfach selber hinterfragen sollte, gebe ich wirklich 100%? Mache ich alles im Wunsch oder im Wunsche des Kindes, im Zuge des Kindes, oder versuche ich dem Kind meine Gedanken aufzuzeigen? Weil wir Erwachsene, nochmal, wir wollen halt häufig, dass das Kind so wird wie wir. Dass wir unserem Kind unsere Erfahrung, unsere Glaubenssätze, unsere Sichtweise der Welt vermitteln. Aber ich finde einfach immer, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Das heißt, ein Kind einen Rahmen zu geben, irgendwo klar gewisse Regeln festzustecken, aber das Kind in diesem Rahmen auch wachsen zu lassen, anstatt selber immer genau den Weg vorzugehen. Und da kann man sich, wie gesagt, hinterfragen, ob man wirklich 100% gibt oder ob man eher zu 100% sagt, mach das so.
Schön. Ich möchte gerne mit dir noch darüber sprechen. Du hast schon Träume erwähnt, wie wichtig das ist, über Träume zu sprechen. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, über das Ziele setzen. Mhm. Und zwar, wo das beginnt. Das beginnt ja beim großen Warum, dass man wirklich überhaupt mal versteht oder das Kind versteht, warum es sein Ziel erreichen möchte. Und du hast da schon eine Einleitung gegeben, die mir sehr gefallen hat. Was kannst du da mit Eltern teilen? Schritte, die helfen, gute Ziele zu setzen und die auch zu erreichen?
Ich würde vielleicht gar nicht mit Kindern über Ziele sprechen, weil wir kennen es ja selber. Ich sag mal, wenn man 5 Jahre alt ist, 10 Jahre, 15 Jahre alt ist, man weiß doch gar nicht, was man irgendwo im Leben machen möchte. Man konzentriert sich auf das Hier und Jetzt und nicht unbedingt auf die Zukunft. Wo ich in der Realschule fertig war, wusste ich auch nicht, was ich machen will. So, das sind ja jedenfalls solche Dinge, dass man gar nicht speziell über Ziele spricht, sondern eher guckt, was kann das Kind gut, für was interessiert sich das Kind und das Kind darin zu unterstützen. Weil ich finde es viel wichtiger, ich sag mal so, in den ersten 18 Jahren, in der Entwicklung des Kindes, den Kindern zu signalisieren, hey, es ist alles möglich, du musst dich nur dafür begeistern, du musst die Dinge tun, die dich begeistern, das finde ich viel wichtiger, als zu sagen, hey, mach das, das kannst du nicht, geh den Weg, geh den Weg. Also Ziele zu setzen, ist da vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Vielleicht so kleine Schritte, ja, zu sagen, hey, du zeichnest gerne, lass uns das doch so machen. Ich freue mich immer über deine Bilder. mach das doch so, zeig mir doch jede Woche ein schönes Bild. Wenn wir bei diesem künstlerischen Bereich bleiben, das ist immer ein gutes Beispiel. Zeichne mir doch einmal die Woche ein Bild. Ich freue mich da immer sehr drüber und meine Bekannten, die freuen sich auch über deine Bilder. Zeichne doch einmal die Woche ein Bild. Aber wenn man dann große Ziele setzt, zu sagen, hey, in den nächsten 3 Jahren machst du das, dann wirst du ein Studium machen, dann wirst du dich selbstständig machen als Künstlerin, dann machst du deine eigene Galerie auf. Das Kind versteht doch gar nicht, warum man das machen sollte. Ein Kind will malen, ein Kind will Spaß haben und ein Kind will nicht irgendwie die Zukunft planen. Und das ist dann halt so dieser schmale Grat zwischen dem Hier und Jetzt und diesem Langfristigen. Wie gesagt, diesen Rahmen vorzugeben, finde ich wichtiger als den Inhalt vorzugeben. Also einen Rahmen zu stricken, wo das Kind sich frei in die Richtung entwickeln kann, wo es hin möchte, finde ich wichtiger als zu sagen, hey, mach doch mal das, mach doch mal das.
Wie begeisterst du ein Kind, immer wieder aus der Komfortzone zu treten? Du hast jetzt vor allem darüber gesprochen, wie man soll es dort lassen, bei den Dingen, die es gut kann, und das fördern und das pflegen. Und trotzdem denke ich, ist es auch schön, wenn das Kind immer wieder versucht, aus der Komfortzone zu treten, etwas Neues auszuprobieren, auch in diesem Bereich, dass es bereits gut kann. Wie schaffst du da, jemanden zu begeistern, etwas Schwieriges zu probieren?
Ich glaube einfach, die Grenzen der Kinder sind die Grenzen der Eltern. Ein Kind kommt ja nicht so auf die Welt mit Grenzen. Ein Kind braucht auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, ein Kind braucht nicht erst 3 Bier auf dem Kindergeburtstag, um gut drauf zu sein. Ja? Ich glaube einfach, dass Kinder auch keine große Komfortzone haben. Es sei denn, die Eltern erklären dem Kind, dass es eine hat. Ja? Natürlich, ich sag mal so, mit 12 Jahren, mit 15 Jahren, wenn man schon 15 Jahre davor, ich sag mal, mit der Umwelt Kontakt hatte, dann lernt man irgendwann auch, oh, es gibt Grenzen. Aber das sind ja alles Dinge, die von Erwachsenen vorgegeben werden. Das heißt Eltern, Familie, Bekannte, Medien, Politik, Gesellschaft. Ja. Ich glaube einfach, man braucht kein Kind motivieren, Dinge zu tun oder neue Dinge zu erfahren. Ich glaube, man sollte eher dafür sorgen, dass das Kind nicht demotiviert wird, indem man ein Kind Grenzen setzt. Klar, gewisse Regeln gehören dazu, auf jeden Fall. Aber eine Grenze zu setzen, hey, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das würde ich niemals, weil das demotiviert doch Kinder. Ja? Weil ein Kind zu sagen, hey, um 17 Uhr kommst du rein, das reicht dann mit Spielen. Warum? Ein Kind steht morgens auf, geht spielen und irgendwann, wenn es müde ist oder dunkel ist, kommt es wieder rein. Ja? Das war so, wir waren früher, also bis zu meinem 15. Lebensjahr, war ich ungefähr 365 Tage im Jahr auf dem Sportplatz. Hätten meine Eltern mir gesagt, hey, kannst du um 9 Uhr fährst du los und um 17 Uhr bist du wieder zu Hause, hätte ich gesagt, warum? Ja? Bei uns war das halt so, du bist halt, wenn du wach warst, bist du auf dem Sportplatz gefahren und wenn es dunkel war, bist du nach Hause gekommen. Ganz einfach. Ja. Ich glaube, wichtiger, anstatt ein Kind zu motivieren, neue Dinge zu entdecken, aus der Komfortzone rauszukommen, ist eher dafür zu sorgen, dass ein Kind keine Grenzen hat. Das finde ich viel, viel wichtiger. Ja.
Und trotzdem haben wir als Familie Gewohnheiten, die wir auch einhalten möchten, wie das Mittagessen oder ein gemeinsames Frühstück und so weiter. Aber das hast du ja gesagt, gewisse Regeln sollte jede Familie auch befolgen.
Und Werte auch, die man vermittelt, ne? Also Respekt, solche Dinge. Das gehört dazu. Ja. Aber das ist ja wieder der Rahmen.
Genau, absolut. Und jetzt möchte ich da aber noch ein bisschen bei den Gewohnheiten bleiben. Wenn wir solche Gewohnheiten haben, die sich bei uns eingespielt haben, aber wir merken, eigentlich sind sie gar nicht so gut. Wir möchten sie loswerden. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, wie man das schafft?
Naja, Gewohnheiten sind ja nichts anderes als Automatismen. Also genaue neuronale Abläufe in unserem Gehirn. Weil das Gehirn sucht ja immer nach gleichen Mustern, damit das Gehirn weniger Arbeit leisten muss. Ist logisch, weil wenn es immer was Neues macht, ist das sehr anstrengend. Aber wenn es immer das gleiche Muster abruft, läuft das automatisch mit wenig Anstrengung. Das heißt, erstmal zu verstehen, okay, das ist nur ein neuronales Muster. Wenn man jetzt eine Angewohnheit hat, die nicht so gut ist, wo man sagt, hey, die möchte ich eigentlich ändern, dann muss man als erstes eine neue Gewohnheit finden, die man anstelle dessen macht. Ja? Und die alte Gewohnheit abschalten. Das heißt, es geht nur beides. Nur abschalten wird nicht funktionieren. Du musst auch immer eine neue Gewohnheit anstelle dessen einpflanzen. Und dann ist es eigentlich nur, du musst etwas lang genug, oft genug und intensiv genug tun. Wiederholen, 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 wiederholen. Sag mal, beim Zähneputzen macht man sich ja auch keine Gedanken, muss ich jetzt nach hinten, vorne oder war es doch oben, unten? Oder beim Autofahren, das muss ich jetzt im ersten Gang oder war es der fünfte Gang oder doch der dritte? Muss ich jetzt bremsen, Gas geben? Das sind ja alles Dinge, die wir automatisch machen, weil wir es einfach oft machen. Ja? Und wenn man etwas, eine schlechte Angewohnheit hat, löschen, nicht mehr tun und anstelle dessen eine neue, positive Gewohnheit implementieren und dann einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Die andere nicht mehr, ja, weil dann schwächt nämlich die eine Seite ab und die andere wird stärker. So viel zum Thema Gewohnheiten.
Absolut.
Gewohnheiten ist eigentlich recht einfach, aber da ist ja wieder das Komplizierte, eine Gewohnheit ist recht einfach. Das Prinzip ist ja einfach zu lösen. Nur das Komplizierte daran ist, an dem Einfachen, dass man es halt machen muss. Und da ist das Schwierige. Weil es ja wieder anstrengend ist, was Neues. Ja? Und Veränderung ist ja immer schwierig. Ne?
Genau.
Und da ist wieder das Komplizierte.
Es ist ja gut zu wissen, dass es da Möglichkeiten gibt und dass, wenn man es
ja.
möchte und wenn man es anpackt, dass man das auch erreichen kann.
Ja, das sind ja so einfache Dinge. Rauchen aufhören und sowas. Ich glaube, man schafft es innerhalb von 3 bis 4 Stunden, wenn man das neuronal einbrennt, mit dem Rauchen komplett aufzuhören. Das ist, ich fange mit 10 Zigaretten an, dann nur noch 8, dann nur noch 6, dann nur noch 4. Dieses langsam abbauen ist schwierig. Wenn man aber eine Entscheidung trifft gegen das Rauchen und anstelle vom Rauchen eine positive neue Gewohnheit implementiert und die alte ignoriert, dann funktioniert es halt besser.
Absolut, genau. Was denkst du, wie stark beeinflusst unsere Kinder die Art, wie wir andere Menschen sehen und wie wir über sie sprechen zu Hause am Familientisch? Und wie können wir Acht geben, dass es unsere Kinder positiv beeinflusst?
Der erste Teil, wir beeinflussen unsere Kinder sehr stark. Weil Kinder ja in jungen Jahren viel kopieren. Die schauen, was machen die Erwachsenen und machen es nach. Also learning by doing, sozusagen. Das Schwierige ist ja jetzt wieder, was kann man als Erwachsener tun? Weil ich glaube einfach, viele Erwachsene wissen gar nicht, dass es schlecht ist, worüber sie reden. Weil sie selber gar nicht wissen, was gut oder schlecht ist. Gut oder schlecht gibt es eh nicht, aber was hilfreich oder nicht hilfreich ist. Und da ist, glaube ich, eher so die Frage, dass man als Elternteil gar nicht so überlegen sollte, was ist jetzt sinnvoll oder nicht, weil die Antwort ist schwierig herauszufinden, sondern einfach mal sich mal immer selber zu reflektieren. Wie ist denn meine eigene Sichtweise auf die Welt? Weil wie wir die Welt sehen, sagt ja viel über unser Denken aus. Ja? Einfach als Elternteil zu reflektieren, hey, wie ist denn meine eigene Denkweise? Weil ich glaube, wenn man sich verstellt, wenn man beim Essen oder beim Abendessen zum Beispiel bewusst andere Dinge anspricht, das merkt man. Und dieses Verstellen klappt nicht immer. Ich glaube einfach, wenn es die innere eigene Überzeugung ist, über positive Dinge zu sprechen, anstatt über, hey, hast du die Nachrichten gehört, schon wieder einer tot oder da ist wieder eine Krise oder da ist jetzt hier Coronavirus und so weiter. Wenn man nur über negative Dinge spricht, kann man sich nicht so leicht verstellen und über positive Dinge sprechen, weil es ja in der Persönlichkeit verankert ist. Aber wenn man sich als Erwachsener regelmäßig mal hinterfragt, hey, worüber rede ich eigentlich den ganzen Tag? Ist das eine Lösung oder ist das immer über das Problem? Wie gesagt, wir sind wieder bei dem Muster. Dann schafft man es eher, sich selber in der Persönlichkeit zu verändern oder in der Denkweise zu verändern und wird immer positiver. Ja? Und das sind dann halt auch die Gespräche, die sich dann, oder die Gesprächsqualität, die sich verändert. Weil so verstellen, glaube ich nicht, dass das so gut funktioniert dauerhaft. Ich spreche immer von langfristigen Dingen. Ja? Kurzfristig kann das immer mal klappen, aber langfristig, man merkt es ja auch an der Körpersprache. Wenn man von etwas überzeugt ist, aber über das andere spricht, wenn man von den negativen Dingen überzeugt ist innerlich und nur von positiven Dingen spricht, dann spricht der Körper was ganz anderes als das, was man sagt.
Also du sagst, wenn man ehrlich spricht und wirklich sich Mühe gibt, dass man die positiven Gedanken, dass die Oberhand gewinnen und einfach in der Familie halt auch mehr ausgesprochen werden, dass man das auch in der Körpersprache fühlt und sieht und dass sich dann das wie überträgt auf das Kind.
Du kannst nie andere Menschen ändern. Du kannst auch nicht die Welt ändern. Du kannst nur dich selbst verändern und dadurch veränderst du die ganze Welt, weil du die Welt anders siehst.
Schön gesagt, ja. Sag mal, warum scheitern wir immer an guten Vorsätzen? Das ist ja nicht nur zu Beginn des Jahres, sondern wir nehmen uns gute Vorsätze vor und dann scheitern wir. An was liegt das? Wieso finden wir keine Begeisterungsfähigkeit für diese Vorsätze? Haben wir kein großes Warum, weshalb wir die uns gesetzt haben? Was sind deine Gedanken?
Schön gesagt. Im Endeffekt hast du gerade schon in deiner Frage die Antwort gesagt. Warum? Warum sollen wir ins Fitnessstudio gehen? Ja? Warum sollen wir das langfristig machen? Das heißt, die Antwort ist, oder die Frage ist ja eigentlich die Antwort. Wenn man keinen Grund hat, und ich meine nicht Grund irgendwie was oberflächlich ist, wenn man nicht diesen tiefen Wunsch hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, langfristig irgendwie einen Vorsatz umzusetzen. Ja? Weil wenn man sich was vornimmt, ohne einen Grund dafür zu haben, dann kommt wieder ein anderer Impuls und zack, bricht man es ab. Und dieses tiefe Verlangen, das ist das Einzige, was uns wirklich langfristig voranbringt. Natürlich gehören da noch andere Faktoren vor, dass man realistische Ziele setzt, das unterteilt in kleine Zwischenziele und so weiter. Aber die Basis von allem, ich sag mal, wenn man ein Haus baut, da fängt man ja nicht beim Dach an, da braucht man ja erstmal ein solides Fundament. Und das solide Fundament ist immer das Warum. Immer das Warum. Immer.
Absolut. Und das muss groß genug sein. Und,
definitiv.
Tief. Und man muss überzeugt sein, dass man das will.
Genau. Weil wenn man es nicht will, sondern aus Gründen macht, wird es nicht funktionieren. Mhm.
Ja. Und wenn ich jetzt doch Mühe habe, durchzuhalten und ich habe mir dieses Warum wirklich gut überlegt, ich habe mir die Zwischenschritte, die Ziele überlegt, ich habe Leute, die mir auch helfen, diesen Vorsatz zu erreichen und trotzdem finde ich es unglaublich schwierig, durchzuhalten.
Jo.
Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie du eine Person weiter anspornen würdest?
Ja, ich arbeite zum Beispiel ganz gerne damit, sich regelmäßig selber zu reflektieren. Das hatten wir ja als Thema. Weil wenn man sich zum Beispiel einmal die Woche einfach hinterfragt, hey, nicht was habe ich nicht geschafft, sondern einfach mal schaut, was habe ich denn schon geschafft? Weil wir sehen ja immer, wenn wir einen Berg hoch wollen. Wir sehen ja immer nur, wo wollen wir hin? Aber wir gucken selten darauf, was haben wir schon geschafft. Und ich glaube einfach, wenn man immer wieder schaut, hey, boah, so viel habe ich schon geschafft, das ist ja richtig wertvoll, dann sieht man das Ganze realistischer, als wenn man immer schaut, boah, was habe ich noch nicht geschafft. Ja? Und das spornt sehr stark an, wenn man einfach guckt, wie gut man wirklich schon ist, wie weit man schon gekommen ist. Anstatt immer sich darauf zu konzentrieren, was ist man nicht. Weil wir Menschen, wir konzentrieren uns doch immer auf das Schlechte. Was können wir nicht? Was hat der andere Schlechtes über mich gesagt? Anstatt mal auf sich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Und Motivation entsteht nicht dadurch, dass man sich demotiviert, sondern indem man sich motiviert. Ganz einfach. Ja? Obwohl, ich bin eh kein Freund von Motivation, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja?
Ich möchte noch ein bisschen bei der Selbstreflexion bleiben, weil ich die persönlich auch unglaublich wichtig finde. Und du hast jetzt schon so wichtige Sache erwähnt, wirklich das anzuschauen, was gut läuft, das Gute, das jetzt schon passiert ist. Aber wie gehst du mit Kritik um, jetzt wenn du etwas bei dir erkennst, das hätte noch besser sein können und das war zwar sehr, sehr gut, aber das und das möchte ich noch besser machen. Wie entwickelst du diese Bereiche, die du verbessern möchtest?
Ja, bei Kritik muss man ja wieder zwei Sichtweisen unterscheiden. Es gibt ja die eine Sichtweise, und das ist die schlechte Sichtweise, dass wir uns darauf konzentrieren, was sagt der andere? Dass wir sagen, oh, der kritisiert mich, ich bin schlecht. Das ist die eine Sichtweise, dass wir uns darauf konzentrieren, was sagt der andere? Die andere Sichtweise, die dich weiterbringt, ist, was meint die Person damit? Wo will die Person mir helfen? Weil wir denken ja immer, wenn jemand uns Kritik äußert, dass es was Schlechtes ist. Weil wir uns darauf konzentrieren, was sagt die Person? Klar, wenn man sich auf das wörtlich Ausgesprochene konzentriert, dann ist es ja auch schlecht. Weil wir haben ja selten was gut gemacht, wenn Kritik kommt. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, was meint die Person genau? Wie hilft die Person? Ich habe zum Beispiel einen coolen Tipp vor einiger Zeit bekommen. Da ging es einfach um Instagram-Stories, weil ich sehr, sehr viele Stories mache, wo ich einfach irgendwas erzähle. Und da hat die Person gesagt, hey, beim Durchswipen durch deine Instagram-Stories ist mir aufgefallen, man swipet ganz schnell durch und man hört gar nicht richtig, was du sagst. Vielleicht, so meine Idee, mir fehlt immer so vielleicht so ein kleiner Aufhänger, dass du einfach mal im ersten Video einfach schreibst, worum es geht. Zum Beispiel, hey, meine Meinung zum Thema Selbstvertrauen oder zum Thema Reflexion. Und dann schauen sich die Leute das an, boah, er hat eine Meinung zum Thema Selbstreflexion, das passt gerade zu mir, und dann hören sich die Leute das an. Wenn ich mich aber darauf konzentriere, hey, kannst du das mal ändern, dann denke ich, oh Scheiße, ich habe jetzt die ganzen Stories falsch gemacht und so weiter und mache mich selber schlecht. Aber ich hab mich nicht darauf konzentriert, was hat die Person gesagt, sondern was meint die damit? Und im Endeffekt wollen andere Menschen jemandem ja damit nur helfen.
Also, du sagst, dass wir uns sehr oft schnell angegriffen fühlen
Genau.
und dass wir uns da wie mehr Mühe geben sollten, dass sich das ändert und dass wir eigentlich jede Person die Chance geben sollten und auch uns ja, das positiv ansehen sollen. Ein Feedback, das kommt, dass es positiv gemeint ist und nicht
Genau.
gleich so in die Verteidigungsrolle geht.
Ja, genau, das glaube ich. Ich glaube auch, dass das Ego des Menschen halt uns sehr stark und viel zu häufig im Weg ist. Weil ich erlebe das bei sehr, 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 sehr vielen Menschen, dass die keine Bücher lesen, keinen Podcast hören, keine Hörbücher hören, also sich kaum weiterbilden oder gar nicht weiterbilden. Und das sind dann Menschen, die denken, die wissen alles. Und wenn dann plötzlich Kritik kommt, denken die, oh, der greift mich an. Aber je mehr man sich weiterentwickelt, je mehr man lernt, desto mehr versteht man, dass man gar nichts weiß. Und dann ist man für jede Kritik dankbar. Weil es geht ja einfach nur um dieses Verständnis. Will ich stehen bleiben oder will ich mich immer weiterentwickeln? Weil die Leute, die stehen bleiben, das sind die Leute, die denken, die können alles, die wissen alles. Ja? Und ja, da habe ich kein Verständnis für. Mit den Menschen möchte ich mich auch nicht umgeben. Aber die Menschen, die sich immer weiterentwickeln, die stellen dann halt fest, hey, ich weiß eigentlich gar nichts, und wenn ich da einen coolen Tipp bekomme, um mich weiterzuentwickeln, bin ich dafür sehr, sehr dankbar. Und das ist unser eigenes Ego. Wir stehen uns immer selber im Weg.
Deshalb finde ich es unglaublich wichtig, mit Kindern über Fehler zu sprechen, dass Fehler wirklich Freunde sind und über die Wichtigkeit von Feedback, wie Feedback
Ja.
uns weiterbringt. Das sind zwei unglaublich wichtige
Ja,
Aspekte.
ist ja immer so was Kulturelles. Im deutschsprachigen Raum ist es halt häufig so, dass Fehler schlecht sind. Aber wenn du die USA nimmst, da wird in den Firmen, wenn jemand richtig was verhaut, was Tausende von Euro kostet, wird der gefeiert. Weil Unternehmen wissen, hey, wenn wir einen Fehler machen, lernen wir daraus. Wenn alles gut läuft, ist irgendwas schlecht. Das heißt, die Mitarbeiter werden da ausgezeichnet und bekommen Preise dafür, dass sie Fehler machen. Und das ist eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderes Mindset, als wenn man darauf sich konzentriert, dass ein Fehler schlecht ist. in Deutschland erlebe ich halt viel zu, oder im deutschsprachigen Raum erlebe ich halt viel zu oft, dass Leute immer nur das Minimum tun, immer nur das Mindeste aus Angst, einen Fehler zu machen. Dabei sind Fehler das Beste, was uns passieren kann. Ich habe schon so viel verhauen und kaputt gemacht und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das einfach mega geil ist.
Und dich weitergebracht hat.
Im zweiten Moment. Klar, in dem Moment denkt man es nicht unbedingt, aber im zweiten Moment, im dritten Moment hat mich das extrem weitergebracht, hat mir das extrem geholfen.
Und bei der Selbstreflexion hast du dich damit auseinandergesetzt und
ist
dir dann bewusst geworden.
Du guckst, Selbstreflexion heißt einfach, du guckst, was war gut. Was war gut, was war schlecht, was kann ich daraus lernen? Also du guckst bei den schlechten Dingen, was ist das Gute? Und schaust bei den guten Dingen, was ist das Gute?
Und das ist das positive Denken, genau.
Genau.
Du stehst sehr oft auch auf der Bühne und bist ein wunderbarer Redner. Deshalb möchte ich von dir hören, wie wir Kindern helfen können, die Angst haben, vor die Klasse zu stehen, einen Vortrag zu halten, die das nicht möchten, vielleicht sogar zu Hause weinen, weil sie Angst haben davor, aber sie müssen. Welche Worte würdest du so einem Kind schenken?
Ich glaube, wenn man was sagt, wird sich nichts ändern. Weil das dauert schon ein bisschen länger, bis man halt, geht ja auch wieder um Selbstvertrauen. Vertraut das Kind sich selbst und dem, was es kann? Oder denkt das Kind eher daran, was können die anderen über mich denken? Ein Kind kommt ja auch wieder nicht so auf die Welt. Ein Kind wird wieder dazu gemacht vom Umfeld, von den Eltern, von den Medien, von der Gesellschaft. Ja. Das heißt, das, was die Eltern, ich meine, das ist ja der intimste Teil. Mit den Eltern verbringt man ja am meisten Zeit, wenn man es so nimmt, als Einzelperson. Und wenn die Eltern das vorleben, dass man Angst haben muss, vor Gruppen zu sprechen, dass es schlecht ist, dass man unsicher fühlt und so weiter, ist schwierig. Das geht ja nicht mit dem Fingerschnipsen. Aber wenn das Kind einfach merkt, wie gut es ist, auf einem bestimmten Gebiet, ja, dann kann man das Kind immer mehr dafür begeistern. Das dauert ein bisschen, klar, auch seine Meinung nach außen zu tragen, weil jede Meinung ist halt wertvoll. Nur da sind wir wieder beim Thema. Wir müssen halt versuchen, Kinder nicht zu demotivieren, sondern versuchen eher, die Kinder in dem zu bestärken, was sie begeistert. Weil ich glaube, dann gibt es halt keine Probleme, dass wir Angst haben, vor anderen Menschen zu sprechen. Wir haben ja Angst, vor anderen Menschen zu sprechen, wenn wir das so gelernt haben, dass man Angst haben muss. Wenn wir aber von Kind auf lernen, hey, deine Meinung zu sagen ist wichtig, den Mund aufzumachen, wenn du was gut kannst, das den Menschen mitzuteilen, das ist wichtig, dann gibt es solche Probleme nicht mehr. Ich glaube, also ich bin immer ein Freund von Prävention anstatt von Aktionismus.
Ja, und trotzdem kann es sein, dass die Eltern sehr extrovertiert sind und eigentlich überhaupt kein Problem haben mit Beziehungen, Kontakte knüpfen, vor Leuten sprechen, und das Kind ist vielleicht sehr introvertiert und hat vielleicht auch außerhalb des Hauses etwas aufgeschnappt, und es hat große Selbstzweifel.
Also introvertiert, extrovertiert ist nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt, ob man jetzt vor Menschen sprechen kann oder nicht. Weil ich kenne auch sehr viele introvertierte Menschen, die gut vor Menschenmassen sprechen können. Auch wenn sie das nicht möchten. Sie können es trotzdem. Aber dieses mit den Selbstzweifeln, das ist halt dann der Punkt. Selbstvertrauen im Verhältnis zu den Selbstzweifeln. Zweifel hat man, wenn man denkt, man kann etwas nicht gut. Weil es ist ja der... Sonst gibt es ja, keine Zweifel. Wenn man denkt, ich kann das richtig gut, dann gibt es ja keine Zweifel. Nur, wenn man Kinder darin bestärkt, hey, die Meinung anderer ist gar nicht so wichtig, sondern die Meinung, was du von dir hältst, ist viel wichtiger, dann haben die Menschen keine Zweifel mehr, vor anderen Menschen zu sprechen. Weil die einzige Angst, die wir haben, vor anderen Menschen zu sprechen, ist, dass wir Ablehnungen bekommen oder dass die anderen uns halt nicht gut finden. Das ist die einzige Angst, die wir haben. Das ist ja nichts, ist ja keine begründete Angst, die irgendwo evolutionär andersweitig Sinn macht. Wir hatten es aber evolutionär, dass wir Angst davor haben, vor Ablehnung, vor sozialer Ablehnung. Aber wenn wir einfach wissen, wie gut wir sind, ja, dann haben wir die Angst nicht mehr.
Ja, ich finde das wunderbar, was du sagst. Und wenn du sagst, wenn wir wissen, wie gut wir sind, eben in dem Bereich, in dem wir gut sind, dann stärkt uns das so sehr, dass wir in einem anderen Bereich das leichter hinnehmen können, wenn etwas jetzt nicht gut läuft oder andere, oder wenn wir uns halt mit anderen vergleichen, dass wir halt wirklich mit Kindern so sprechen, aber du schöpfst deine Kraft dort und dort.
Da gibt es ja auch nochmal zwei Bereiche, die interessant sind, wenn wir darüber sprechen, wo das Kind gut drin ist. Es gibt ja einmal den fachlichen Bereich, wenn das Kind über die Dinge spricht, die es gerne tut. Zum Beispiel, wenn wir wieder bei Kunst sind, über Kunst. Weil das Kind davon begeistert ist, über Kunst zu sprechen. Wie man malt, wie schön die Farben sind und so weiter. Und dann gibt es ja noch den zweiten Bereich, dass man sagt, hey, du bist als Mensch wertvoll. Du bist eine Persönlichkeit. Du bist ein besonders wertvoller Mensch. Das ist ja nochmal die zweite Seite. Weil wenn du ein Kind sagst, hey, wenn du dem Kind sagst, sprich mal über Kunst, dann macht es das leidenschaftlich gerne. Aber wenn du jetzt darüber sprichst, hey, sprich mal über, keine Ahnung, Mathematik, Satz des Pythagoras, wo das Kind sich vielleicht nicht so gut auskennt, dann vergleicht sich das Kind und denkt wieder, oh, das kann ich ja nicht so gut. Ja? Aber wenn man das Kind darin bestärkt, hey, du bist eine wertvolle Person und die Menschen hören dir nicht zu, weil du fachlich gut bist, sondern weil du eine besondere Persönlichkeit bist, dann ist eigentlich völlig egal, worüber du sprichst. Ja? Weil das Kind sich selber vertraut und weiß, hey, ich kann eigentlich überall über alles sprechen, weil die mir zuhören, weil ich so eine Persönlichkeit bin.
Also wird das Kind so auch gestärkt, dass es mit Misserfolgen besser umgehen kann, wenn es einen Misserfolg hat in der Schule, und wirklich ganz stark an den eigenen Wert glaubt, dann ist es gestärkt, mit einem solchen Misserfolg besser umzugehen.
Ja.
Ja, das ist eine wunderbare Voraussetzung, wenn man die dem Kind mitgeben kann. Ich möchte mit
ich
dir noch...
Ich finde es, kleinen Moment, einmal nochmal was zu dem Thema. Ich finde es halt wichtig, ein Kind nicht darauf zu reduzieren, dass es etwas besonders gut kann, sondern ein Kind darin zu bestärken, dass es ein besonders wertvoller Mensch ist. Das finde ich am wichtigsten. Weil wenn das Kind daran glaubt, dass es ein besonders wertvoller Mensch ist, dann ist es egal, über welches Thema es spricht, das kann sich für alles begeistern. Und es hat das Selbstvertrauen, über alles zu sprechen. Weil sonst reduziert man ein Kind nur auf irgendeinen fachlichen Bereich, zum Beispiel Kunst. Aber ich finde es halt wichtig, ein Kind darin zu bestärken, dass es halt ein wertvoller Mensch ist. So.
Absolut. Das ist wunderbar, wichtig und wunderbar. Wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, als Mutter oder als Vater, mein Kind bekommt so viele Chancen und es packt keine richtig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht als Elternteil, weshalb. Und natürlich projiziere ich es vielleicht schon in die Zukunft. Und man muss doch lernen, Chancen zu ergreifen und auszunutzen. Wie würdest du da jetzt mit den Eltern sprechen, damit sie das nicht übertragen auf das Kind?
Ja, das ist die Persönlichkeitsentwicklung der Eltern. Aber wie will man da mit Eltern sprechen? Das ist ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ja nichts, was man mit dem Fingerschnipsen macht, sondern halt eine Entwicklung. Nur wenn die Eltern an, es fängt ja immer bei den Eltern an. Ja, weil das Selbstvertrauen der Eltern überträgt sich ja auf das Selbstvertrauen der Kinder und alles drumherum. Und ja, ich glaube, dass Eltern einfach sich dafür entscheiden sollten, sich in der Persönlichkeit selber weiterzuentwickeln, um ihre Weltsicht, ihre Weitsicht und ihre eigene Komfortzone einfach zu erweitern. Weil wenn du so eine kleine Komfortzone hast und eingefahren in deinen Glaubenssätzen bist, was willst du dann deinen Kindern vermitteln? Du kannst deinen Kindern ja nichts außerhalb deiner Komfortzone erzählen. Das glaubt das Kind ja nicht. Das heißt, das sind ja die Grenzen der Eltern. die Komfortzone der Eltern ist die Grenzen der Kinder auch wieder. Ja? Und indem die Eltern ihre Komfortzone erweitern, teilen die den Kindern ja neue Glaubenssätze mit. Und das ist dann halt die Lösung für die Kinder. Was bringt nichts, über etwas zu erzählen, wo sich, ich rede ja nicht über Dinge, wo ich mich nicht auskenne. Ja? Und wenn die Eltern sich nicht auskennen, was außerhalb der Komfortzone ist, ja, dann kann es ja auch nichts werden.
Genau, und dann sind sie ein gutes Vorbild für das Kind, weil sie sich selber weiterentwickeln und ständig ein bisschen aus der Komfortzone trauen. Und das überträgt sich dann natürlich auf das Kind.
Wenn du dem Kind als Elternteil, wenn deine Komfortzone so klein ist und du deinem Kind sagst, hey, mach einen normalen Job, geh den einfachen Weg, such dir einen sicheren Job, Familie, Haus, geh den mach nichts Verrücktes, mach dich doch nicht selbstständig, das ist doch viel zu risikoreich und solche Dinge. Hey, wenn du das dem Kind vorlebst und dann dem Kind sagst, oh, mach dich doch selbstständig, du bist da so gut drin, das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, ein Elternteil muss es selber vorleben, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, um das dann aufs Kind übertragen zu können.
Wie kann man das üben? Also kann man sich das wie jeden Tag sagen, so ich oder reflektieren, habe ich heute etwas Schwieriges probiert? War ich heute in der Komfortzone oder habe ich mich getraut, etwas wie Neues zu probieren? Oder hast du da noch weitere Tipps und Empfehlungen, wie man das pflegen kann?
Ja, also schon, also Regeln, jeden Tag zu schauen. Es gibt ja Erfolgstagebücher. Bestellt man sich einfach einen Blog und schreibt jeden Morgen oder jeden Abend auf, vielleicht 3 Punkte sind da interessant. Das Erfolgstagebuch, wie der Name schon sagt, dass man sich einfach mal selber damit beschäftigt, hey, was waren meine Erfolge des Tages? Ja? Dass man sich mal auf die guten Dinge konzentriert. Das macht schon sehr, sehr viel aus, dass Eltern auch mehr Selbstvertrauen aufbauen. Also ich meine damit richtiges Selbstvertrauen und nicht das Selbstvertrauen, wo jeder denkt, ich habe doch Selbstvertrauen, sondern ich meine richtiges Selbstvertrauen. Also dass man sich auf die Erfolge konzentriert, dann schaut, hey, was habe ich denn heute gemacht, was für mich eine Herausforderung war? Wo bin ich denn außerhalb meiner Komfortzone gewesen, wo ich vorher Angst hatte? Was habe ich gemacht? Und wie habe ich mich heute weitergebildet? Welches Buch habe ich weitergelesen? Welchen Podcast habe ich gehört? Welches Hörbuch habe ich gehört? Mit welchen Experten habe ich gesprochen? Welches YouTube-Video? Und so weiter und so fort. Also die 3 Punkte sind eigentlich schon die wichtigsten Punkte für die Basis, um erstmal in Persönlichkeitsentwicklung zu starten. Weil Persönlichkeitsentwicklung heißt ja, dass man seine Komfortzone hat und einfach in einen neuen Raum geht. Ja.
Ich frage zum Schluss meine Gespräche meistens, ich frage dich jetzt auch, wenn du einen Goldfisch treffen würdest, der dir sagt, du hast 3 Wünsche, die du Eltern weiterleiten kannst, was wären deine 3 Wünsche? Sind das diese 3, die du vorhin aufgezählt hast, oder sind es noch zusätzliche Sachen, die du Eltern wünschst im Umgang mit ihren Kindern?
Ja, also 3 Punkte. Also einmal, dass klar Eltern die Vorbilder sind. Das heißt, dass Eltern ihre Persönlichkeit entwickeln müssen, weil das das Must-Have ist eines Menschen. Nicht das Fachliche, sondern die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Dann einfach mal zu hinterfragen, was ist denn der Status quo? Sich selber zu reflektieren. Hey, gehe ich den durchschnittlichen Weg, den jeder vorgibt? Oder gehe ich mal außerhalb der Norm? Das finde ich noch wichtig. Und Kinder darin zu unterstützen, was die Kinder begeisternd finden und nicht, was die Eltern begeisternd finden. Mhm. Das sind so die 3 wichtigsten Punkte. Persönlichkeitsentwicklung der Eltern, Status quo immer wieder zu hinterfragen und die Kinder zu begeistern, begeisternde Dinge zu tun.
3 wunderbare Punkte. Herzlichen Dank, Manuel. Kannst du uns noch sagen, wo man mehr über dich erfahren kann, wenn dich jetzt jemand finden möchte, wohin geht er oder sie?
Ja, webermanuel.com, www.webermanuel.com, so wie man spricht. Da habe ich sehr, sehr viel über meine Speaking-Auftritte, das heißt, ich trete als Keynote-Speaker auf, wo ich Publikum begeister bei Veranstaltungen und Events. Ja. Und ich trete als Coach auf, habe da ein eigenes Coaching für Erwachsene, wo ich Menschen 90 Tage begleite, tiefes Selbstvertrauen aufzubauen. Also sehr, sehr interessant halt auch für Erwachsene. Finde ich sogar ein Must-Have. Ob bei mir oder bei wem anders wichtig ist, dass man seine Persönlichkeit entwickelt. www.webermanuel.com.
Herzlichen Dank, Manuel. Ich habe das Gespräch sehr genossen mit dir.
Ich auch, Franka.
Ich wünsche dir noch alles Gute in deiner weiteren Arbeit und hoffe, dass wir bald wieder mal die Gelegenheit haben.
Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, meine Meinung war irgendwie ein bisschen interessant.
Sehr.
Um mal tief zu starten.
Ja. Danke, Manuel. Alles Liebe. Mach's gut.
Danke auch.
Tschüss.
Ciao.